zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute begrüßen wir den Snowboarder, Fotograf und Gore-Tex-Ambassador Philipp Siefken. Er hat sich mit seiner Crew einen lang gehegten Traum erfüllt, Snowboarden in Japan. Flexibel und mitten im Winter im Tiny House auf Rädern. Vom Führerscheindrama in Tokio bis zu magischen Tree-Runs in Miyoko, von Onigiri-Frühstück im Schneesturm bis zur Begegnung mit Travis Rice, ist es viel passiert.
Wir sprechen mit Philipp über die Idee hinter dem Trip, das Leben zu viert im Wohnmobil, kulturelle Begegnungen und darüber, was das Snowboarden in Japan so besonders macht. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
Hi, servus.
Philipp, magst du dich unseren HörerInnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Hi, ich bin Philipp, bin 42, komme aus München und bin im Winter so viel in den Bergen, wie es geht und fotografiere leidenschaftlich gerne.
Wir haben es im Intro schon angeteasert, es geht um Japan und es geht um Campertrip. Jetzt ist Japan tatsächlich ja in der Snow-Community oft so ein lang ersehnter Traum, weil wir alle wissen, wir kennen die Bilder von diesen Powder-Trees. Gab es einen Schlüsselmoment, wie du zu der Idee gekommen bist, da nach Japan zu fahren, zu fliegen?
Wir waren jetzt alle schon öfter in Japan tatsächlich vorher, aber wir hatten dann schon immer diese Idee mit diesem Wohnmobil, nachdem es in einem Magazin vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren einen Artikel gab, wie eine Snowboard-Crew auf Hokkaido, also auf der nördlichen Insel von Japan, ein paar Wochen mit einem Wohnmobil unterwegs war. Und die Bilder haben uns auf jeden Fall inspiriert dazu.
Okay. Wohnmobil klingt jetzt erstmal natürlich nach Flexibilität. Du warst ja jetzt aber nicht alleine unterwegs.
Wir sind zu viert gereist.
Genau.
Das war einfach auch aus Kostengründen so der Punkt, dass man die Kosten einfach des Wagens durch 4 teilen kann und ja einfach auch als Gruppe eine gute Zeit haben kann.
Und sag mir nochmal, wann wart ihr da und was für einem Zeitraum?
Wir waren Mitte bis Ende Januar unterwegs.
Okay. Wie sah denn die Route aus? Also kannst du uns grob erklären, wo ihr da unterwegs wart?
Also wir hatten anfänglich 2 Routen, weil wir nicht genau wussten, wohin wir fliegen, ob wir eben nach Hokkaido fliegen oder ob wir auf der Hauptinsel bleiben und haben uns dann auf Hokkaido wäre es dann die Route vom südlichen Ende, also von Niseko, Hakodate bis in den Norden nach Asahidake gewesen, über 2,5 Wochen. Und als Ausweichoption wäre es dann eben nach Miyoko und von dort aus in der Region um Niigata einfach verschiedene Gebiete auszuchecken. Aber alles abhängig vom Schneeforecast und vom Wetter. Genau.
Und habt ihr euch tatsächlich an eine dieser beiden Routen gehalten oder ist es ganz anders gelaufen?
Wir haben uns grob dann an der zweiten Route gehalten, weil die Schneestürme auf der Hauptinsel ein bisschen ergiebiger waren im Forecast. Deshalb haben wir dann den Flug gecancelt nach Hokkaido und sind dann auf der Hauptinsel geblieben und haben dann erstmal Miyoko angesteuert, weil wir uns da schon auskennen und haben dann Tag für Tag in den Wetterforecast geschaut, wo was passiert auf der Insel.
Ich kenne mich jetzt tatsächlich in Japan und mit Urlaub in Japan nicht so gut aus. Ist das so der Hotspot der Snow-Community, der Geschichte? Und ist Japan auf Wintercamping ausgelegt? Kannst du uns da vielleicht mal noch ein bisschen abholen, wie das so läuft?
Also Japan ist natürlich schon seit vielen Jahren so der Main-Spot, vor allem in der Zeit um Januar und Februar hin. Und da versammelt sich schon der Großteil der Snowboard-Community auf jeden Fall. Die haben den ergiebigsten Schneefall weltweit und auch eine Besonderheit vom Schnee, dadurch, dass die kalte sibirische Luft über das japanische Meer gedrückt wird, steigen die Wolken nach oben durch die Wärme vom Land und vom Wasser und da kondensiert dann die Feuchtigkeit in den Wolken, die halt einfach diese extremen Schneefälle danach mit sich bringt.
Da sprechen wir ja später auch noch mal kurz drüber. Aber zurück zu der Frage, Camping im Winter. Camping im Winter ist in Europa schon irgendwie strange. Aber wie war das so in Japan? Hat es gut funktioniert?
Das hat gut funktioniert. Also die meisten Wohnmobile haben im Winter dann kein Wasser wegen dem Frost. Und dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt in Norwegen, USA oder ob das in Japan ist. Winterreifen und es geht auf jeden Fall. Es wird halt schon auch, ja, gemütlich.
Noch eine Frage dazu. Habt ihr da viel freigestanden ja. oder klassisch ist das Campingplatz?
Wildcampen ist da an sich auch verboten. Wir haben an Raststätten oder wir haben einfach an den Skigebieten in der Talstation geschlafen. An manchen Gebieten sieht man dann auch, dass mehrere Camper dort sind. Und in den Ortschaften, da ist es so geduldet, würde ich mal sagen. Also die kamen dann schon auch mal nach dem zweiten Abend, haben gefragt, ob wir da drin übernachtet haben und waren aber auch dann fein, wenn man Nein gesagt hat. Also sie haben einen dann nicht verscheucht oder so, aber man hat schon gemerkt, so nach 2-3 Tagen, dass das nicht unbedingt das Gewollte ist. Aber dadurch, dass sie einfach sehr höflich sind, sehr nett sind und wenn man keinen Müll hinterlässt oder irgendwas und sich benimmt, dann akzeptieren die das auch.
Sprich, ihr habt jetzt auch nicht so viele andere getroffen, die da jetzt auch mit dem Camper unterwegs waren und ähnliche Pläne hatten, wie ihr vier das jetzt hattet.
Wir haben vereinzelt Camper gesehen, aber wir hatten selten Kontakt, weil dadurch, dass die Tagesabläufe ein bisschen anders sind, man hat dann manchmal gesehen, dass abends um 8 dann schon irgendwo Licht war in einem anderen Camper, aber jetzt man hatte jetzt nicht so direkt Kontakt auf dem Campingplatz, also wie jetzt zum Campingplatz.
Kommen wir auf die Reise nochmal zurück. Gab es für dich so einen magischen Moment oder für euch, ihr wart ja mit mehreren unterwegs, den du jetzt so in Erinnerung hast, wenn dich jemand fragt, so hey, wie war's in Japan?
Ja, es gibt davon gibt es tatsächlich immer irgendwie sehr viele zum Glück. Wir sind angekommen und es gab ja gleich den ersten Schneesturm, der uns die ersten 4-5 Tage auf jeden Fall auf Trab gehalten hat und da gehören die magischen Momente oder die besten Erinnerungen natürlich dazu, dass es halt so die Runs war mit dem meisten Schnee. Also jetzt nicht unbedingt, es gab natürlich auch beim nächsten Stopp schöne Wetterperioden, wo einfach die Sicht schön war und schöne Fotos bei entstanden sind. Aber auch die guten Momente sind eben die, wo halt keine Fotos entstanden sind, wo es einfach so viel Schnee hatte, wo man dann durch die Wälder gefahren ist, warum man ja auch da ist. Und das sind, glaube ich, dann so diese Erinnerungen, die einem bleiben.
Du bist ja auch Fotograf, glaube ich. Hast du da ein Bild vor Augen, wo du abgedrückt hast und dachtest, okay, wow, das ist hier so speziell, das ist so besonders?
Ja, da gibt es schon immer wieder, also abgesehen jetzt von reinen Action-Shots, gibt es auch einfach so diese mystischen Bilder oder auch die Bäume, die in Japan teils stehen, die es bei uns in der Art nicht gibt, das ist schon ein ganz anderes Bild einfach. Also man kann die Landschaften daran immer ganz gut erkennen, wo das ist. Und da gibt es halt einfach vom Wind geformte Bäume, die, wenn man jetzt zum Beispiel beim Splitboarden aufsteigt, wenn man durch diese Wälder hochsteigt, dann sieht das schon immer sehr, sehr cool aus.
Und du hast ja auch die Sicht einfach aufs Meer, oder? Also während du...
Genau, in Suginohara, das ist in der Nähe von Miyoko, da sieht man vom Krater aus an schönen Tagen das Meer, genau.
Ja, traumhaft.
Du hast gerade das Splitboard angesprochen. Wart ihr denn eher in klassischen Skigebieten unterwegs oder war es eher tourenlastig?
Wir waren primär im klassischen Skigebiet unterwegs mit Schneeschuhen. Genau, und da ist man dann die ersten Tage gut beraten mit. Da kann man dann schon 3-4 Tage im Gebiet oder außerhalb des Skigebiets unterwegs sein. Und danach, wenn dann viele Leute auch Off-Piste gefahren sind und man muss weiter raus, dann war das Splitboard auf jeden Fall hilfreich.
Und Thema viele Leute, ist es irgendwie sehr crowded? Wie populär ist Wintersport in Japan? Kann ich es mir vorstellen wie in Sölden und in Ischgl und danach geht holla die Waldfee die Après-Ski-Party los? Oder wie funktioniert Wintersport in Japan?
Also es gibt schon die Hotspots wie Hakuba, Niseko, die auf jeden Fall von den Menschenmassen vergleichbar sind mit europäischen Skigebieten. Insgesamt populär ist es gar nicht mal so. Also der Großteil der Leute, die man sieht, sind tatsächlich Touristen. Also viele Australier, viele Skandinavier, viele Deutsche.
Okay.
Also das heißt, man kommt gar nicht so, man hat jetzt nicht so auch so Local Spots und oder ist es, wie findet man die Spots, wo man dann eben fahren will und wie orientierst du dich, wenn du sagst, okay, du bist jetzt im Skigebiet, aber du willst Off-Piste fahren, also wie kann ich mir das vorstellen?
Einfach über, also entweder man tauscht sich aus mit Leuten, die schon dort waren in den Regionen. Dann gibt es natürlich auch Apps wie FatMap und Contour, die Gebiete aufzeigen. die Hangneigung aufzeigen und auch lawinengefährdete Gebiete aufzeigen. Und damit kann man schon auch so ein bisschen planen, damit man so grob weiß, wo man sich hinbewegt. Aber man hat auch bei schönen Tagen, Japan ist jetzt nicht super hoch, jetzt nicht vergleichbar wie jetzt die österreichischen Alpen. Wenn man was von der Straße aus sieht oder vom Skigebiet aus in einem Berg sieht, dann sieht man eigentlich schon fast alles und kann da auch hinlaufen. Bergauf und dann weiß man schon, wo man grob runterfährt in den meisten Fällen.
Und Stichwort Lawinengefahr, habt ihr euch da irgendwie besonders vorbereitet? Gibt es Ausrüstungsgegenstände, wo du gesagt hast, ja, die waren absolut essentiell, gut, dass wir sie alle mitgeschleppt haben?
Also da würde ich jetzt nicht den Unterschied zwischen Japan oder irgendeinem anderen Skigebiet machen, sondern es ist einfach die Ausrüstung wie jetzt Lawinenpiepser, Schaufel, Sonde etc., das ist überall gleichermaßen erforderlich oder auch Lawinenrucksäcke. Das ist egal, glaube ich, dann letztendlich, wo man auf der Welt unterwegs ist.
Kann man mit Kartusche fliegen? Nee, ne? Also wie ist es in Japan? Kann man die dann da auffüllen, tauschen?
Wir hatten jetzt keinen Airbag-Rucksack. Es gibt immer mehr Airlines, wo das jetzt besser funktioniert. Also es gibt dann verschiedene Regeln, wo sich jeder vorab bei der Airline erkundigen kann. Die eine Airline möchte, dass es außerhalb des Rucksacks im Handgepäck transportiert wird. Die andere Airline möchte, dass es im Boardbag transportiert wird. Hauptsache nicht eingeschraubt. Da hat jede Airline so ein bisschen die anderen Vorgaben. Und dann merkt man auch so ein bisschen so dieses, ja, an den Flughäfen weiß dann auch nicht jedes Personal Bescheid. Da muss man sich dann ein bisschen Zeit mit einplanen, wenn man mit Airbag fliegen möchte.
Aber also macht es ja auch ein bisschen noch aus, dass man so ein bisschen mehr Abenteuer hat, oder? Als wenn man jetzt irgendwie in unseren Alpen unterwegs ist.
Das auf jeden Fall. Ja. Also das auf jeden Fall alleine. Also wir waren auch schon in anderen Ländern und der Abenteuerfaktor ist eigentlich alleine kulturell bedingt schon in Japan schon mit am höchsten. Also weil man die Sprache, wenn man sie nicht kann, ist das schon ein Abenteuer. Die Kultur ist komplett anders und viel Historie. Also das ist insgesamt eigentlich schon das größte Abenteuer, genau.
Wir haben vorhin schon kurz über den Powder gesprochen und bei mir ist es auch so, in meinem Instagram-Algorithmus, sobald es irgendwie November ist, wird da alles vollgespült mit Bildern aus Japan und Snow. Vielleicht kannst du uns da, du hast es eben schon sehr technisch erklärt, aber wie ist es auch vom Gefühl her, da drauf zu fahren? Wie fühlt sich das an?
Der Schnee ist schon einfach der ist schon deutlich trockener. Und dadurch fährt man halt einfach viel schneller durch die eigene Cloud, durch den aufgewirbelten Schnee. Der Schnee ist dadurch auch immer viel tiefer, man sinkt viel weiter ein. Und das ist so dieses spezielle Gefühl, das ist fast wie drüber schweben oder wie im Wasser ist ungefähr.
Und ab welchen Skills würdest du sagen, macht es Sinn, da zu fahren?
Da kann man eigentlich mit jedem Skill-Level hinfliegen, weil es auch dort für alle was gibt. Also du kannst im Skigebiet, gibt es gesicherte Pisten, die in der Früh freigegeben werden von den Ski-Patrollern, wenn man auch nicht außerhalb des Geländes fahren möchte. Du kannst am Pistenrand fahren, du kannst in eingezeichnete Gebiete reinfahren. Da gibt es Gates, wo dann oben steht, ab hier wird es gefährlicher, aber es ist trotzdem noch gesichertes Gebiet irgendwo. Oder du fährst auf der Piste und hast da am Rand deinen Spaß. Und du kannst also genauso wie überall auch an jeder Stelle deinen Spaß haben. Es macht natürlich schon, es hilft schon, wenn du irgendwo anders im Skigebiet schon mal so ein bisschen neben der Piste im kniehohen Schnee oder also 30 Zentimeter Neuschnee schon mal gefahren bist und das Equipment dafür hast. Dann macht es natürlich auch für jeden noch ein bisschen mehr Spaß.
Das heißt, ihr wart auch immer zu viert unterwegs. Ihr habt euch jetzt da nicht aufgeteilt, sondern wart in einem Gebiet dann immer gemeinsam.
Wir sind immer gemeinsam gefahren, genau.
Ja, okay, schön. Und morgens habt ihr erstmal den Camper freigeschaufelt.
Das war Morgensport, den Camper ausbuddeln oder zumindest auch dann am Nachmittag das Dach vom Schnee befreien, auch wegen der Isolation oft. Oder einfach, wenn man Glück, in dem Sinn ist es ja, wenn man Glück hat und der Camper ist eingeschneit, dass man ihn wieder freischaufelt, um an die Fächer von außen zu kommen, die Tür zu öffnen, genau. Das ist ja eigentlich das Ziel.
Ja. Okay, also aufwärmen musstet ihr euch dann nicht mehr groß. Stichwort Gastfreundschaft auch. Ich denke mir, es gab vielleicht auch Tage, wo ihr gar nicht fahren konntet, kann ich mir vorstellen. Vielleicht, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Wie habt ihr euch dann die Zeit vertrieben? Was habt ihr noch so gemacht?
Wir haben die Gebiete gewechselt. Und haben dann gesagt, okay, morgen ist jetzt Sonne pur, der Schnee schmilzt hier leicht, es lohnt sich jetzt nicht nochmal hier auf den Berg zu gehen. Dann haben wir uns überlegt, wohin als nächstes und haben dann die Tage genutzt als Reisetage und sind dann meistens noch in den Ortschaften irgendwie was essen gegangen, durch den Ort spaziert und haben uns so ein bisschen die kleinen Dörfer angeschaut.
Und Stichwort Essen, also ich denke mir, das ist vor allem frischer Fisch und so weiter, sehr lecker in Japan. Du bist ja selber auch in der Gastro, weiß ich, in München. Was fandest du da besonders geil?
Also ich würde sagen, wir haben uns hauptsächlich von Ramen ernährt, von Ramen und Sushi. Und natürlich aus Kostengründen auch viel von 7-Eleven, was auf dem Standard ist, wie es bei uns zu Hause oft in Restaurants zu kaufen gibt. Also da sind die Tankstellen quasi schon qualitativ super hochwertig und das ist, da kann man ein bisschen Geld sparen und kann sich dort komplett eindecken.
Und das habt ihr dann einfach im Camper gegessen, oder?
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Gab es auch Herausforderungen in Begegnungen, in Unterschieden, wo du gemerkt hast, so, okay, das ist einfach so ganz anders wie zu Hause in München?
Das gibt es alleine schon sprachlich. Die Barrieren sind, sobald man die Hauptstadt verlässt, wird es immer ein bisschen schwieriger. Dann hilft Google Translate halt eine Menge. Und da sind natürlich immer wieder so kleine Barrieren, egal ob das jetzt beim Parkplatz ist, um zu fragen, wie lange man stehen darf, oder ob das im Restaurant ist, um zu fragen, ob das für einen Kumpel, ob das vegetarisch ist oder nicht. Also da gibt es täglich spannende Sachen auf jeden Fall.
Und wart ihr auch manchmal in Restaurants, in sogenannten Izakaya heißt das, glaube ich?
Da waren wir auch. Da liegt ja dann der Hauptaugenmerk eigentlich auch auf Drinks, dass du dann abends isst und dann halt diese Sachen teilst untereinander, aber halt auch Bier, Longdrinks und so dazu.
Und seid ihr da auch mit anderen einfach ins Gespräch gekommen oder wart ihr da eher so für euch?
Tatsächlich sind die Skigebiete wie in Österreich, Frankreich oder so sehr touristisch und die Japaner selber gar nicht so, also sind gar nicht so die großen Wintersportler. Deshalb würde ich sagen, dass in den meisten Restaurants, Gaststätten, in den Skigebieten außerhalb, also wirklich in so kleineren Gebieten, sind, glaube ich, würde ich sagen, 90% Touristen, 10% Locals. Und man kommt schon mal mit dem Tischnachbarn, der in der Regel dann aus Australien ist, oder man sieht sich schon auch manchmal am Berg nachmittags und erkennt sich wieder und hat dann kurz einen Smalltalk, wie es bei wem war, wo seid ihr heute unterwegs gewesen. Genau, dass man sich so ein bisschen über das Wetter, über den Schnee, über die Spots austauscht, das kommt schon vor.
Und im Intro habe ich schon gesagt, du hast auch Travis Rice getroffen.
Ja.
Wann? Wo? In der Sauna oder beim Essen oder auf dem Berg?
In Miyoko hat dieses Jahr zum zweiten Mal die Natural Selection Tour von Travis Rice stattgefunden, der Wettbewerb. Und die halten sich natürlich auch immer so ein bisschen so ein paar Spots frei wegen dem Wetter. Und wir sind auch am Sessellift angekommen, oben am Gipfel, was der Ausgangspunkt ist, quasi zu den besten Backcountry-Spots. Und dort haben sich dann immer sehr viele versammelt. Und da war eben auch Travis Rice und diese ganze Contest-Crew, weil die dann auch sich auf den Weg gemacht haben, außerhalb vom Gebiet zum Filmen.
Und gab es dann einen gemeinsamen Ride oder nur einen kurzen Schnack?
Wir mussten alle warten, bis der Berg freigegeben worden ist von den Ski-Patrollern und man ist da dann in Gespräche gekommen mit Filmern. Mit ihm sind wir nur ganz kurz ins Gespräch gekommen, auf dem Weg raus einmal, weil wir witzigerweise ein bisschen früher dran waren, als wir den Berg runtergekommen sind. Und da war der Schnee so hüfthoch und da kann man ja dann natürlich nicht fahren, wenn es ebenerdig ist, also flach ist. Und wir mussten dann quasi laufen und eine Spur setzen mit den Schneeschuhen, was uns, ich weiß nicht, 3/4 Stunde gebraucht hat auf jeden Fall.
Kraft.
Und ordentlich Kraft. Und dann sind hinter uns eben Travis Rice und ich weiß nicht, wer noch alles dabei war, haben dann unsere Spur genutzt und mussten eben nicht abschnallen und laufen. Ja, okay. Die konnten dann quasi unsere Spur nutzen und rausfahren. Und da gab's dann nur ein freches irgendwie High Five von den anderen, von ihm nicht. Da war dann mal kurz die Stimmung unten. Aber wir haben es dann überlebt.
Frechheit.
Ja. So ist das, gell?
Da haben die zwei Fittesten von uns die harte Arbeit geleistet, ja.
Sprechen wir noch ein bisschen über das Camper-Thema und über das Führerscheindrama, von dem ich gehört habe. Erzähl uns doch mal, was war da los? Wollten die euch nicht fahren lassen?
Also Japan hat strenge Vorgaben auf jeden Fall für die Führerscheinübersetzung, die man braucht. Es zählt kein internationaler Führerschein dort. Mhm. Die haben eine Liste von, weiß nicht wie viele Ländern, bei denen der internationale einfach zählt. Und es gibt Länder, da braucht man eine Übersetzung ins Japanische. Und Deutschland gehört eben dazu. Und diese Übersetzung ist eigentlich laut deutschen Behörden lebenslang gültig. Laut japanischen ist sie nach letztem Austritt des Landes nur 3 Jahre gültig. Und einer von uns war im Herbst davor schon mal in Japan mit dem Wohnmobil mit seiner Freundin. Und da haben sie anscheinend dann nicht auf das Datum geachtet, haben dann ihn fahren lassen. Und wir sind dann beim Verleiher angekommen und der hat gesagt, nee, der gilt nicht. Der ist abgelaufen. Und zwar um 1 Jahr. Und dann hatten wir halt wirklich Diskussionen über Stunden, also über 4 Stunden bestimmt, dass wir alles versucht haben, vom deutschen ADAC noch schnell was zu bekommen. Wir haben sogar fast überlegt, bei der Botschaft anzurufen oder irgendwie, dass wir da an ein Dokument kommen, weil wir am Wochenende angereist sind und am Montag Feiertag in Japan war. Das heißt, wir sind am Samstag gelandet und konnten erst am Dienstag zur Führerscheinstelle gehen.
Ah, shit.
Aber hat uns natürlich auch viel Kraft und Geld gekostet, dann mit dem ganzen Gepäck vom Autoverleiher zum Hotel in Tokio und wieder zurück. Weil wenn man überlegt, die Stadt ist, weiß nicht, 7-mal so groß wie Berlin, dass da die Wege heftig weit sein können. Und wenn man dann mit dem Skigepäck, normales Gepäck, in die U-Bahn möchte oder sonst was, es dauert und es ist schon auch anstrengend.
Voll. Das heißt, es hätte quasi nur einer von euch fahren sollen. So war der Gedanke, nicht ihr alle 4. Und das hat nicht funktioniert.
Genau. Genau. Wir hatten 2 Leute mit Führerscheinübersetzung dabei, die beide fahren sollten und beide gingen halt nicht, weil wir zuletzt vor 2 Jahren den gebraucht haben.
Okay.
Daher mein Tipp wirklich an jeden, der hinfliegt, ist, die aktuellen Regeln nachlesen, was die Bedingungen sind. Weil Japan aufgrund des Tourismusansturms ändert seine Regeln gefühlt halbjährlich gerade, damit die das so ein bisschen in den Griff kriegen. Weil seit Corona wird Japan so gefühlt überrannt, zwar überwiegend im Sommer, aber viele Regeln gelten dann einfach immer. Und die machen das dann ein bisschen den Leuten ein bisschen schwieriger, damit es nicht mehr ganz so interessant ist oder nicht mehr so leicht zu erreichen. Und jetzt sind denn die Regeln für die Fahrer, haben sich jetzt vor kurzem auch wieder geändert, dass man, glaube ich, vor Ort auch nochmal irgendwas beantragen muss.
Ja, aber würdest du rückblickend sagen, dass mit dem Camper die coolste Option oder für euch auf jeden Fall die beste Option war, Skifahren, also Snowboarden zu gehen in Japan? Oder würdest du auch sagen, man könnte es mit Öffis machen oder man kann auch easy in einem Gebiet bleiben und dann dort sein?
Das geht auf jeden Fall auch. Also vor allem die Gegend um Nagano, also Miyoko, Hakuba, Nozawa, die lassen sich alle super mit dem Zug erreichen. Es gibt auch Powderbusse, die vom Flughafen direkt dorthin fahren. Wenn man sagt, man möchte noch ein bisschen außerhalb der Skigebiete sehen, dann macht natürlich ein Mietauto Sinn. Weil, wie vorhin schon gesagt, die Skigebiete sind schon sehr auf den Tourismus ausgelegt. Die Hälfte des Gebiets wird von Australiern betrieben. Man bekommt nicht so diese japanische Kultur so richtig mit in den meisten Gebieten. Und die Flexibilität, ein bisschen was anderes zu sehen, ist natürlich dann einfacher mit dem Mietauto. Für uns war es jetzt mit dem Wohnmobil cool, dass man einfach sehr viele Gebiete anfahren konnte, ohne vorher 10 Hotels reservieren zu müssen. Und dann die Hälfte wieder stornieren, wenn man sagt, man hat sich anders entschieden. So konnte man einfach überall hinfahren, dort schlafen. Natürlich mit weniger Luxus.
Aber eben maximaler Flexibilität, ja.
Genau.
Was mich jetzt noch brennend interessiert, ist, ihr wart jetzt einfach zu viert auf sehr engem Raum, also vier gestandene Männer. Hattet ihr ein System? Wie habt ihr euch organisiert? Seid ihr euch nicht unfassbar auf die Nerven gegangen manchmal?
Das kommt natürlich immer mal wieder kurz vor, vor allem wenn jetzt irgendwie der Schnee nachlässt oder dass die Erwartungen zu hoch waren vielleicht oder dass man dann ein bisschen enttäuscht wird, weil das Wetter nicht so mitspielt. Dann ist natürlich die Laune immer ein bisschen schlechter, aber das fängt man einfach insgesamt gut aus, wenn man den Camper verlässt, wenn man was essen geht, wenn man auf ein Bier rausgeht. Mhm. Im Wohnmobil selber brauchen wir natürlich schon ein System. Also das Badezimmer ist nicht aktiv, das wird einfach als Stauraum für Snowboards, Boots, Klamotten genutzt zum Trocknen. Mhm. Im Wohnmobil hat jeder seine Fächer, seine Fixen zugewiesen und wo er seine Sachen verstauen konnte. Dadurch, dass die Japaner natürlich insgesamt alles ein bisschen Miniaturversionen haben, hatte jeder auch so ein bisschen Teile des Gepäcks in seinem Bett verstauen müssen. Also okay. Es ist schon sehr klein tatsächlich. Mhm. Also mit wenig Reisen. Für jeden, der das auch machen möchte, nehmt euch auf jeden Fall noch jeder eine Wäscheleine mit Saugnapf oder so, dass man alles aufhängen kann zum Trocknen. Mhm. Und ansonsten macht es auf jeden Fall trotzdem Spaß. Abends irgendwie Uno spielen im Bus und Musik. Und meistens ist man auch so platt, dass die Nächte gar nicht... Also man geht früh ins Bett, man kann dann eigentlich überall einschlafen. Also so platt, wie man ist von einem Tag.
Ja, und ich glaube, im Sommer ist es echt das eine, aber im Winter ist es halt echt, also draußen rumchillen ist halt nicht. Und wenn dann mal die Sachen nass sind und so, das ist schon echt, das kann schon richtig fies sein. Da verstehe ich auch, dass man so dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller aneinander gerät, wenn man so ein bisschen genervt ist. Aber würdest du es noch mal genauso machen oder welche Learnings ziehst du jetzt aus der Reise?
Ich würde es genauso nochmal machen, genau. Ich wüsste dann vielleicht auch ein bisschen was mit Klamotten, hat es eigentlich gut gepasst, mit Equipment auch, aber so ein bisschen so die Trocknungsmöglichkeiten, also eben nochmal mehr Leinen, nochmal mehr so Klammernmöglichkeiten zum Aufhängen. Aber ansonsten hat eigentlich alles soweit ganz gut gepasst. Und also würde ich jederzeit wieder machen.
Hatte dann jeder von euch zwei Bretter dabei?
Jeder hatte mindestens zwei Bretter dabei oder auch drei.
Ja, da hat man Prioritäten im Camper gesetzt, auf jeden Fall.
Ja, alles im Bad verstaut. Mhm. Schön.
Ja, also immer, man hat natürlich auch Stauraum unter, also so eine Aufbewahrungskammer, wo auch Bretter, Schneeschuhe auch noch liegen können. Aber oben waren dann halt eher wirklich auch so die wichtigen Sachen, wie jetzt die Hosen, Jacken, die Midlayer, die einfach schnell trocken werden müssen. Mhm. Weil man oft auch die Jacken am Abend als normale Jacke getragen hat, wenn man zum Essen gegangen ist, damit man eben nicht zu viele Sachen mitnimmt. Also da geht es dann nicht, dass ich jetzt eine Jacke, die ich nur zum Essen gehen in der Stadt spazieren oder sowas benutze, sondern dann ist es dann auch die Jacke, die ich am Berg habe oder die ich unter der Shell am Berg auch trage, die isolierte. Wow. Also damit man nicht zu viel Gepäck mitnimmt.
Dann wahrscheinlich waren die Schneeschaufeln auch unverzichtbar, mit denen ihr den Camper dann freigeschaufelt habt.
Schneeschaufeln auf jeden Fall. Brauchbar, um den Weg freizuschaufeln auch, weil die Straßen und Parkplätze werden natürlich auch frei gemacht von den örtlichen Betrieben, sodass man überhaupt fahren kann. Heißt natürlich, man wird auch gerne von denen eingegraben, wenn man länger steht.
Ah, okay. Ja, klar. Gab es sonst noch Ausrüstungsgegenstände, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt speziell für Japan jetzt, sollte man dabei haben?
Neben der Lawinenausrüstung und dem Erste-Hilfe-Set ist eine Stirnlampe natürlich immer nützlich. Ansonsten ist es wie bei allen Snowboard-Trips immer empfehlenswert, sich nach dem Zwiebelprinzip zu kleiden. Ich trage immer Merino First Layer, darüber meine isolierte Arc'teryx Mid Layer und dann noch eine Gore-Tex Pro EPE Shell, da diese bei eigentlich immer allen Wetterbedingungen gut funktioniert. Die ist wasserdicht, die ist winddicht und trotzdem immer auch super atmungsaktiv. Und gerade das hilft bei den wechselhaften, extremen Bedingungen, wie sie halt in den Bergen überall vorkommen können.
Ja, ich glaube, Zwiebelprinzip ist für die meisten Sachen draußen einfach das Richtige. Das hat schon meine Oma immer gesagt, zieh da noch ein Unterhemd drunter. Das war quasi der Anfang des Zwiebelprinzips.
Es ist halt immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, wenn Skigebiete sehr nah am Meer oder am Wasser generell liegen, dass es kann eisig kalt sein und wenn man dann in ein bisschen niedriger kommt, kann es sein, dass man es gar nicht kaum unterscheiden kann, ob es jetzt gerade Nieselregen ist oder leichter Eisregen. Und wenn dann der Wind noch geht, Kann es an einem Tag so ein bunter Mix aus allen Bedingungen sein? Also du kannst an einem Skitag kannst du von Regen bis zum schweren Schneesturm und Sonne alles drin haben, weil durch den Wind und durch diese Lage ändert sich das wahnsinnig schnell.
Ja. Ja, und dann im Idealfall trocknet es auch noch relativ schnell irgendwie im Camper und man kann am nächsten Tag wieder los.
Genau.
Vielleicht noch kurz so, wie viele Tage Snowboarden wart ihr im Verhältnis zu, wie lange wart ihr insgesamt? Also war es wirklich so 90% Snowboarden, ging das gut oder eher so jeden zweiten, dritten Tag?
Wenn Schnee war, waren wir jeden Tag. Ich glaube, das waren dieses Jahr, waren wir, glaube ich, 18 Tage, glaube ich, unterwegs und waren 11 oder 12 fahren.
Mhm.
Genau, und dazwischen halt ein paar Reisetage. Die Distanzen sind nicht super weit, aber man braucht halt immer ein bisschen, um sich dann auch einzurichten, wo man parkt und wenn man noch was essen geht, dann geht schon ein Tag drauf. Aber schon in der Regel bei solchen Trips sind es eigentlich 80% Snowboarden, 20% vielleicht Tokio noch anschauen oder kleine Dörfer oder halt eben einen Downday, wenn das Wetter nicht mitspielt.
Was bedeutet dir jetzt dieser Trip so im Rückblick? Ich stelle mir vor, ich glaube, einer deiner Freunde ist jetzt auch Vater geworden. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich in der Konstellation nicht demnächst wiederholen. Also hast du da wahrscheinlich schöne Erinnerungen dran.
Ja, auf jeden Fall. Also jeder hat so die Prioritäten shiften natürlich irgendwann. Bei ihm war es natürlich der Nachwuchs. Dann ist das natürlich auch finanziell nicht immer jedes Jahr machbar, ganz klar.
Ja.
Und so setzt sich immer mal wieder eine andere Crew zusammen. Mal hat der Zeit oder Geld, beides natürlich am besten. Und dann kann das auch im nächsten Jahr, können das wieder auch ganz andere sein, die da Lust drauf haben oder dann drauf gespart haben.
Mhm. Und gibt es noch so einen Sehnsuchtsort, Winterort für dich, wo du gerne mal hin möchtest?
Das auf jeden Fall. Also Alaska steht auf jeden Fall noch auf der Bucketlist.
Mhm.
Und Südamerika auf jeden Fall auch. Ja.
Mhm.
Also das sind dann so das Pendant, wenn man halt in den europäischen Sommer entfliehen möchte, dass man dann zum Beispiel nach Südamerika oder Neuseeland, Australien dann snowboarden kann.
Mhm. Und ganz konkret, jetzt stehen wir vor dem Winter. Was steht als nächstes an?
Also jetzt, nächste Woche geht's ja los. Also jetzt erstmal in Europa so ein bisschen oder generell Schweiz und Österreich.
Mhm.
Am liebsten würde ich natürlich wieder nach Japan. Im Januar, aber würde ich auch wieder spontan machen und dann, wenn man im November, Dezember so ein bisschen weiß, wie sich der Winter hier bei uns entwickelt, kann man dann auch noch schauen, was in Japan passiert, ob sich's lohnt, ob sich's nicht lohnt, genau.
Sehr gut,
klingt schön.
Dann kommen wir zum Ende, oder Steffi, hast du noch eine Frage?
Nee, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich wollte.
Philipp, hast du noch was zu erzählen?
Ich überlege auch gerade noch. Als Tipp noch für jeden, der das aber halt auch machen möchte, der Vorteil, egal ob Mietauto oder Wohnmobil ist, schaut euch alle die kleinen Skigebiete an.
Mhm.
Kleine familiäre Skigebiete. Da ist nichts los. Die Skitickets kosten teilweise 30, 35 Euro und man kann da, wenn man sich ein bisschen einfach im Gebiet umschaut, genauso Spaß haben wie in den beliebtesten Gebieten, wo man aber tatsächlich auch um 6 Uhr sich anstellen muss, wenn der Lift um 8 Uhr aufmacht. Also
krass.
Okay.
Das ist, Japan hat so viele kleine Gebiete, die cool sind. Und die entdeckt man halt eben nur, wenn man so ein bisschen in Maps sich rumschaut oder halt auch schaut, wie hoch ist der Berg. Und ein bisschen recherchiert und wenn man da hinfährt, da erlebt man dann so ein bisschen wirklich so die kleineren Gebiete und das lokale Skigame.
Mhm. Und für gerade sowas ist halt der Camper ideal, ne? Also dann kannst du einfach, okay.
Ich habe tatsächlich mir noch was eingefallen. Wart ihr auch in den heißen Quellen?
Nicht in den Outdoor-heißen Quellen.
Okay.
Wir auch zur Hygiene, nachdem das Bad ja ein Stauraum ist.
Ja, die Frage habe ich mir einfach verkniffen zwischendrin, aber du sprichst sie nochmal an.
Wir haben uns nie gewaschen.
Es gibt sehr viele natürlich öffentliche Toiletten, es gibt aber auch genauso viele öffentliche Onsen. Also man, es gibt Public Onsen, wo man die einfach im Ort sind, wo man reingehen kann, um eben in dem Onsen, in den heißen Quellen zu baden. Die sind indoor. Aber es gibt auch viele Hotels, die im Keller einen Onsenbereich haben, den man als Externer auch mitbenutzen darf gegen eine Gebühr. Also wenn man jetzt sagt, man ist jetzt in einem günstigen Hotel, was keinen, oder einem Hostel ohne eigenen Onsen, kann man auch zu den großen, schickeren Hotels gehen und sagen, man ist nur für Onsen und Spa Besucher, dann kann man dafür ein paar Euro auch die Zeit verbringen abends.
Okay, und dann habe ich aber tatsächlich noch eine Frage, die sich mir da anschließt. Du bist auch ziemlich tätowiert. War das ein Ding?
Ja.
Weil also ich habe gehört, in Japan ist es eher ein Problem.
In den touristischen Skiorten ist es in der Regel kein Problem. In den Public-Badehäusern wird man vielleicht mal kurz schräg angeschaut. Und in den Schwimmbädern, in sogenannten Schwimmbädern, wo man auch Eintritt zahlt, da sind Zeichen draußen, dass man nicht rein darf, wird aber oft ein Auge zugedrückt.
Okay.
Genau.
Also nicht mehr alles so streng.
Oder wenn man nicht so viele Tattoos hat, gibt es auch manchmal so Sachen, die man so drüber klebt.
Ah ja, da wäre ich auch sehr, da wären wir beide sehr viel beschäftigt, glaube ich.
Hat bei mir auch nicht, da hat die Person dann auch gesagt, passt, geh einfach bitte.
So viele Kleber haben wir nicht.
Ja. Ach cool, sehr schön. Es klingt nach einer tollen Reise auf jeden Fall und hat mir jetzt auch echt nochmal ein bisschen Bock auf Winter gemacht. Mhm. Ja, damit kommen wir dann zum Ende, oder?
Ja.
Ja.
Cool. Dann stelle ich da noch meine absolut beliebteste Abschlussfrage. Ihr wart ja viel im Auto unterwegs, da habt ihr bestimmt fleißig gesungen und Musik gehört. Gab es denn so einen Song, den du mit der Reise, mit der Crew, mit dem Urlaub verbindest, der euch gute Laune gemacht hat oder den du, ja, den du unter ein Video legen würdest, wenn du jetzt eins hochladen würdest von dem Urlaubs-Recap?
Ich habe sie in der Vorbereitung ein bisschen anders gelesen, was ich generell höre draußen. Das erwischt mich ganz kalt.
Du darfst mir auch sagen, was du sonst gerne für einen Song auf unsere Playlist packen würdest.
Also die Musik ist komplett wild gemischt. Da ist von Hip-Hop bis Hardcore, Metal, Punk alles mit dabei. Endet bei Taylor Swift. Da ist es komplett wild. Ich persönlich höre, wenn ich Snowboarden bin, meistens gerne Hip-Hop oder Punk. Meistens sind es Soundtracks von älteren Snowboard-Filmen, weil die einfach einem auch so ein bisschen, man hat im Kopf auch das Video dazu, man hat ein Bild vor Augen, wenn man das Lied hört. Und da sind dann Lieder wie Nas, Patience, die aus legendären Filmen aus den 90ern oder aus den 2000ern sind. Und das ist so der Soundtrack meistens bei mir, genau.
Sehr gut. Dann kann das unsere Redaktion ja auf unsere Playlist packen.
Perfekt.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank dir, Philipp, für die Einblicke in ein für mich komplett unbekanntes Snowboard-Gebiet. Genau, und auch deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. War mir ein Fest.
Falls ihr noch Fragen an den Philipp habt, dann gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Ja. Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in unseren Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.